Es geht hier heute Schlag auf Schlag, so wie bei der EM. Es steht 3-1 für Deutschland, für die, die es interessiert. Und es ist natürlich auch der Beweis, dass ich hier tatsächlich eine Live-Sendung mache und keine Dosensendung. Gut, jetzt werden wir mal kurz das Thema verlassen, CSD, und kommen zu dem eigentlichen Thema. Ich hatte ja letzten Monat angekündigt, wir werden ein Review machen zum lesbischen Frühlingstreffen, also LFT Pfingsten. Wir haben uns rausgesucht, drei Workshops sozusagen, die nichts mit der Identitätspolitik und dem ganzen Drama drumherum zu tun hatten, sondern die wirklich gut waren und einfach untergegangen wären. Und wir fangen einfach mal an mit Dr. Kirsten Plötz. Und Kirsten Plötz hat eine Studie gemacht zum Thema Familienrecht in Deutschland und der Sorgerechtsentzug bei lesbischen Müttern. Insofern sprechen wir jetzt mit Kirsten Plötz einmal über das LFT.
Ja, freut mich, dass wir darüber sprechen.
Fein. Erzähl doch mal, wie das sich für dich angefühlt hat, auf dem LFT diesen Workshop zu machen. Wie viele TeilnehmerInnen waren dabei? Und was war so hauptsächlich das, was du erzählen möchtest zu deiner Studie, die ja relativ neu ist, wie ich jetzt mitbekommen habe?
Ja, die Studie ist im Januar diesen Jahres veröffentlicht worden und die Ergebnisse eben entsprechend auch. Die ist auch frei verfügbar im Internet auf der Seite des rheinland-pfälzischen Integrationsministeriums erhältlich. Ja, es war nicht so überwältigend gut besucht, der Workshop. Es waren unter 10 Teilnehmerinnen, aber Sonntagmorgen um 9.
Genau, Sonntagmorgen um 9 eine Veranstaltung, dass überhaupt jemand da war, finde ich erstaunlich.
Genau, ich habe mich über jede Einzelne gefreut, die daran teilgenommen hat. Ja, und was ich erzählt habe, das liegt mir tatsächlich sehr am Herzen. Das ist weitgehend unbekannt, dass es tatsächlich gegenüber lesbischem Leben vom Recht her und vor allem von der Auslegung des Rechts her eine eindeutige staatliche Diskriminierung gab. Also wir sind es eigentlich gewohnt zu denken, das betraf nur die Männer wegen des Strafrechts mit dem furchtbaren Paragraphen 175, aber tatsächlich waren auch etliche Frauen vom Recht heftig betroffen. Das war aber nicht das Strafrecht, sondern das Ehe- und Familienrecht. Und erstaunlicherweise ist das Ehe- und Familienrecht weder von der Frauen- noch von der Lesbenbewegung dann ab den späten 60er, frühen 70er Jahren so richtig ins Herz der Themen gerückt worden. Obwohl das sehr, sehr stark eingeschränkt hat. Ja, das könnte ich länger ausführen, aber das machen wir vielleicht wann anders.
Genau, also das ist das, was ich glaube ich auch als Frage nämlich hätte. Wir haben ja nun den 47. Lesbenfrühlingstreffen gehabt. Was heißt, vor 47 Jahren gab es den ersten. Das Thema lesbische Geschichte, etc. ist nicht wirklich neu. So. Und selbst wir haben ja nun festgestellt, du kannst mal kurz vielleicht zusammenfassen, das Eherecht war bis 1977 so, dass man nur schuldig geschieden werden konnte. Was mal so im Klartext heißt...
Also von 61 bis 77, das war eine Verschärfung von 1961. Genau, also das bedeutete, dass der unschuldig geschiedene Ehepartner, und das war immer alles männlich formuliert, dass der eine Scheidung, also dagegen, der konnte die unterbinden. Wenn der nicht einverstanden war, dann gab es keine. Und das bedeutete zum Beispiel für Frauen, die aus der Ehe raus wollten und die sich schuldig gemacht hatten, weil sie sich zum Beispiel in eine Frau verliebt hatten, aber auch in einen anderen Mann oder so, wenn er der Meinung war, sie ist sozusagen sein Eigentum und diesen Gedanken kennen wir ja heute noch, und er hat sie nicht freigegeben, dann blieb sie in der Ehe. Da kam sie nicht raus. Das gab keine Möglichkeit.
Genau, sie konnte sich nicht scheiden lassen, sie konnte ihre Kinder nicht nehmen und in ein Frauenhaus gehen, sie konnte vor allen Dingen auch nicht arbeiten gehen. Ich glaube, es war ja noch parallel so die Zeit, da musstest du ja auch von deinem Mann die Erlaubnis bekommen, arbeiten zu gehen.
Sozusagen, ja. Bis 77 musstest du nachweisen können, dass deine Erwerbsarbeit mit deinen Pflichten in ihren Familie, also mit den Hausarbeits- und Kindererziehungspflichten irgendwie übereinstimmte. Also, dass es jedenfalls keine Probleme gab, ja. Genau. Und da anknüpfend möchte ich gerne nochmal sagen, also heute sind wir gewohnt zu denken, naja, die Ehe, das war vielleicht für manche Männer auch nicht so toll, das wird auch so gewesen sein, also so persönlich gesehen, aber rechtlich gesehen ist es so, dass die Männer wesentlich mehr, die hatten die Bestimmungsgewalt. Ob die einzelnen Männer das genommen und ausgeführt haben oder nicht, das war dann individuell, aber rechtlich gesehen war das ganz eindeutig. Die Männer waren die Autorität und die Frauen hatten ihnen zu folgen.
Und wenn sich eine Frau jetzt hat, als Beispiel mal wirklich scheiden lassen, schuldig, und ihnen wurden die Kinder weggenommen. Was heißt die Kinder weggenommen? Wurden die dann dem Vater zugesprochen, der ja der Alleinverdiener ist, also der die ganze Zeit gearbeitet hat? Wie funktioniert das mit den Kindern?
Ja, ich habe mit einer Frau gesprochen, die nach diesem alten Scheidungsrecht geschieden wurde. Und die hat zum Beispiel erzählt, also die hatte früh geheiratet, wie viele andere auch, weil sie nicht dachte, dass es anders überhaupt geht. Und hat dann als, ich glaube, 20-Jährige oder so, da war sie auch schon Mutter von ein oder zwei Kindern, weiß ich jetzt gar nicht, die hat sich dann in eine Frau verliebt und hat das in einem Kalender festgehalten. Der Mann hat den Kalender gefunden. Und damit hatte er ein unglaubliches Druckmittel in der Hand, weil er gesagt hat, also sie wird auf jeden Fall schuldig geschieden. Und damit sie auch nur das Umgangsrecht mit ihrem Kind behält, muss sie auf alles Mögliche verzichten. Nur das Umgangsrecht, vom Sorgerecht war überhaupt keine Frage. Das war klar, dass er das erhält. So ist es tatsächlich auch passiert vor dem, also sie hat auf sehr viele finanzielle Dinge, die ihr eigentlich zustanden, verzichtet und hat dann auch das Sorgerecht selbstverständlich verloren, weil sie eben schuldig geschieden wurde. Aber sie durfte ihr Kind gelegentlich sehen.
Das Kind lebte dann beim Vater?
Das Kind lebte beim Vater und die Mutter war der Meinung, dass der Vater das eigentlich gar nicht wollte. Das war gar nicht sein Ziel, dass das Kind bei ihm lebte, sondern sein Ziel war eigentlich, sie zurückzuzwingen. Also ihr zu zeigen, sie kann nicht weggehen. Ne? Der Verlust ist zu groß. Und im Nachhinein sagt sie, sie war damals so jung, dass sie nicht wusste, was da auf sie zukam und wie bitter das werden würde. Wie traurig, wie furchtbar.
Ja. Das ist ja eine Generation. Also meine Eltern als Beispiel haben sich ja auch, ich glaube, 76 scheiden lassen. Da wurden wir dann geteilt, also mein Bruder, mein Vater und ich meiner Mutter zugeordnet. Und da spielt ja nun überhaupt keine lesbische Geschichte irgendwas mit rein. Das heißt, diese Generation, das sind jetzt so die 50-Jährigen oder so, sind ja auch jetzt die Nachkommen von Personen, die unter diesem Familienrecht gelitten haben, ohne es zu wissen. Also ich meine, jetzt erklärt sich natürlich im Nachhinein auch, ich meine, wir haben ja nicht alle eine Bilderbuchfamilie gehabt, was da für Schwierigkeiten waren. Das ist ja noch nicht mal etwas, was nur Lesben betrifft, sondern generell Frauen. Das ist ja einfach, warum ist das so, ja, ich bin eigentlich wirklich ein bisschen erschüttert, warum ist das so wenig publik zum einen? Und zum anderen habe ich natürlich auch auf deiner Webseite gerade nachgelesen, dass ein erneuter Antrag irgendwie zur erweiterten Forschung, weil du hast ja geforscht auf den Geldern von Rheinland-Pfalz, die das finanziert haben, was relativ einmalig ist, so, dass eine weitergehende Forschung abgelehnt wurde. Das finde ich ein bisschen erschreckend. Und das ist jetzt erst im Mai passiert.
Ja, der Bundestag hat das leider abgelehnt, ja. Und das ist auch gar nicht groß aufgegriffen worden. Also das scheint kaum jemand bestürzt zu haben. Also ich war natürlich sehr bestürzt und einzelne andere auch. Aber es gab jetzt keine öffentliche Empörung bisher. Schade, ich hoffe, das kommt noch, weil das tatsächlich,
warum ist das so?
Also das war ein wirklich gravierendes Unrecht. Und die rheinland-pfälzische Ministerin für Integration und so weiter, die hat bei der Vorstellung der Studie das auch ganz klar als Unrecht markiert. Und dazu gehört ja schon einiges, wie wir wissen, ne? Wenn staatliche Stellen sagen, das war ein Unrecht. Und sie hat sich dafür entschuldigt. Also das fand ich großartig. Und auch dazu gehört einiges, ja. Also das ist kein Kleinkram. Das ist, Ilse Kukula sagt für den Zeitraum des alten Scheidungsrechts, das geht nicht, dass die Frauen bei einer Scheidung automatisch die Kinder verlieren. Automatisch, ja. Jutta Oesterle-Schwerin, die erste offen lesbische Bundestagsabgeordnete, sagt 1989, der Verlust des Sorgerechts, der drohende Verlust des Sorgerechts sei das, was am massivsten von einem Coming-out abhält, ja. Also wir haben Stimmen aus der Zeit, die ganz klar sagen, das war wirklich schwerwiegendes Unrecht, was viel, viel angerichtet hat. Ich bin selber ein bisschen überrascht davon, dass die Frauenbewegung und auch die Lesbenbewegung das nicht so als zentrales Thema angenommen hat, obwohl es so viel Leid verursacht hat und, wie du eben gerade gesagt hast, auch vielen Frauen Leid verursacht hat. Egal, ob sie dann nach einer Scheidung mit einem Mann leben wollten, mit einer Frau oder vielleicht auch alleine oder in einer Kommune oder was, ne? Also dieses Konstrukt der schuldigen Scheidung mit all den Folgen, die das hatte, war wirklich fürchterlich, was die Einengung, die Wegnahme von Freiheit angeht. Und bei der Lesbenbewegung ist es eigentlich noch ein bisschen verblüffender, dass da so wenig Erinnerung daran da ist, weil im Prinzip die Lesbenbewegung an einem Prozess entstand, der sich genau aus dieser Notlage heraus ergeben hatte. 1974 haben ja zwei Frauen in Itzehoe vor Gericht gestanden, weil sie einen Mann getötet hatten. Mhm. Und also töten ließen, aber das ist ja vor dem Recht das Gleiche. Und die Frauen, die eine war verheiratet und der Mann ließ sie nicht aus der Ehe, der hat sie systematisch vergewaltigt, durfte er nach dem Recht und so weiter und hat sie ließ sie nicht raus. Sie war sein Eigentum. Ja, ich fasse das jetzt mal ein bisschen brutal zusammen. Und die Frauen haben keine andere rechtliche, legale Möglichkeit gesehen, aus dieser Situation rauszukommen. Und es gab auch keine andere legale Möglichkeit. Und dann haben sie eine verzweifelte und eigentlich auch furchtbare Tat begangen. Aber ich verstehe die Verzweiflung, die dahinter steht, ja. Mhm. Und trotzdem, in der Lesbenbewegung ist die Erinnerung daran, dass die eine Frau eine Ehefrau war und übrigens viele Frauen, die damals sich in eine Frau verliebten oder eine Beziehung mit einer Frau anfingen, viele waren verheiratet, weil alle ja gelernt hatten, eine Frau ist nichts ohne Ehemann. Sie haben gefälligst zu heiraten. Es gibt eigentlich keine Alternative. Und trotzdem ist das nicht so richtig in der Erinnerung und auch in den 70er, 80er Jahren, auch in den 90er Jahren ist es eigentlich eher ein Randthema für die Lesbenbewegung gewesen.
Ja, diese Lesbenbewegung ist, glaube ich, aber auch ein bisschen eher so darauf aus, dass Sandkastenlesben und Lesben, die schon immer wussten, dass sie Lesben sind, sind die wahren Lesben, in Anführungsstrichen. Und also bisexuelle Frauen sind schon mal ganz schlimm, weil sie in Anführungsstrichen verseucht sind, wenn man das mal so ausdrücken darf. Ja, also weißt du so, ne, weil da war schon mal ein Mann dran. Also ich mache das immer gerne mal ein bisschen deutlich so. Und ich glaube, also so habe ich das auch kennengelernt teilweise in den 90ern. Ich meine, ich habe auch eine heterosexuelle Erinnerung beziehungsweise Sozialisierung bis zu meinem 20. Lebensjahr. Und hatte da auch schon in den 90ern so meine Schwierigkeiten, weil ich war halt irgendwie unecht, so auf der Suche, irgendwie verwirrt. So, und nun stelle ich mir das Ganze noch mit Kindern vor. Also das heißt, eine Frau, die verheiratet war und noch ein Kind hatte und jetzt in diese, also zumindest in der Hamburger Lesben-Szene, ich weiß nicht, wie sich das in anderen Szenen bewegt hat, relativ schwierig vor. Und erschreckend in der Tat, dass das kein Thema ist. Also als ich war ja bei dem Vortrag nicht dabei, aber Claudia hat davon erzählt. Und ich bin immer noch ein bisschen geschockt, so wie das eigentlich war. Also von schuldiger Scheidung hatte ich natürlich auch mal gehört oder so. Aber die Konsequenz daraus war ja nicht klar. Frauen hatten, egal ob lesbisch oder nicht, nicht die Möglichkeit, alleine irgendwie zu sein. Sie waren Gefangene, waren immer abhängig von dem Wohl ihres Mannes. Und was natürlich dann, da wir ja auch Verdi-Mitglieder sind, ja auch so Folgerungen hat, wie könnten sie denn richtig arbeiten und jetzt in der Altersarmut landen. Also da gehört ja einiges zu diesem Familienrecht. Und deshalb finde ich das total wichtig, dass wir darüber sprechen. Und ich gehe mal davon aus, du bleibst dran und wirst hoffen, weiter forschen, oder?
Ich würde gern. Also meiner Meinung nach ist das überhaupt nicht ausgeforscht, sondern das ist ein erster Anfang. Der war sehr mühselig, weil eben ganz viele von denen, die betroffen waren, auch schweigen. Und das gar nicht leicht war, da Interviews zu führen und auch an Urteile zu kommen. Also ich hoffe es. Es gibt, ich habe mit einer gesprochen, die hatte bis zu dem Interview das ganze Geschehen aus den frühen 90er Jahren fest verschlossen. Sie hat das so ganz bildhaft beschrieben mit, das war wie ein Kerker oder ein Verlies, was sie ganz dicht verschlossen und verrammelt hatte. Da hat sie nicht mehr dran gedacht, weil das so geschmerzt hat, weil sie sich so ausgeliefert gefühlt hat. Und das war sie ja auch. Ihr sind zwei Söhne genommen worden, also das Sorgerecht. Und am Ende des Interviews sagt sie aber, und das würde ich wirklich gerne zitieren, es ist auch gut, dass ich mich noch einmal damit auseinandersetze. Das Gefühl, das bei mir vorherrschte und noch teilweise nachschwingt, ist, dass ich persönlich Verantwortung dafür trage, dass das so ausgegangen ist. Zu hören, es ging auch anderen so, verändert die Perspektive. Es war gar nicht gegen mich persönlich.
Oh mein Gott, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das höre.
Ja. Ja, und das war, es war wirklich nicht persönlich. Es ist kein persönliches Versagen, wenn das passiert ist. Oder wenn Frauen aus, also auch die Angst davor, dass das passieren konnte, war total wirkungsmächtig. Also viele haben sich auf ganz schlechte Vergleiche bei Scheidungen eingelassen, um die Kinder behalten zu können. Und teilweise wurde das auch genau als so ein Hebel benutzt. Ja, Rechtsanwältinnen erinnern sich daran, dass ihre Klientinnen auf alles eingegangen sind. Alles, was sie eigentlich während der Ehe auch verdient hatten. Alles weg oder vieles weg, also damit sie die Kinder behalten
können. Rentenausgleich, ja, Unterhalt.
Ja. Ja, und wir müssen immer bedenken.
Wie müssen wir uns das, also das musst du mir nochmal wirklich versuchen zu erklären, wie müssen wir uns das vorstellen? Also wir reden jetzt von einer Frau, die 1975 geschieden wurde als Beispiel. Mhm. Die hat dann ihre beiden Kinder nicht mehr. Sie hat keinen Unterhalt bekommen. Mhm. Genau. Weder für sich noch für die Kinder. So.
Richtig, ja.
Und hat wahrscheinlich auch früh geheiratet und Kinder kriegt, keine Ausbildung. Wie hat die gelebt? Wie soll das gehen? Die oder wie ist das gegangen?
Ich habe, also die eine, von der ich vorhin gesprochen habe, die so jung geheiratet hat, haben aber viele, waren jetzt nicht so ungewöhnlich, die hat es irgendwie hingekriegt, ihre Ausbildung zu Ende zu machen und hat sich durchgeschlagen. Die hat mit ganz wenig Geld gelebt. Die hat es irgendwie hingekriegt. Aber das war sehr knapp und mit viel Entbehrungen. Und ja, also ihr Mann, hatte ich ja schon gesagt, ging davon aus, dass sie das nicht schaffen kann, dass sie zu ihm zurückkommt, weil sie es nicht schafft. Und dieses Wirtschaftliche, das war wirklich wichtig, das wird auch oft übersehen. Mhm. Also in welcher wirtschaftlichen Abhängigkeit Ehefrauen insgesamt waren, ob die nun lesbisch begehrten oder nicht. Ja, die wirtschaftliche Abhängigkeit war enorm. Und was du eben sagtest, dass wir erleben das heute bei den Renten. Mhm. Also eigenständige Alterssicherung ist da überhaupt nicht drin für Frauen. Das wird aber erstaunlicherweise auch relativ wenig als Skandal gesehen, außer jetzt so beim Dachverband Lesben und Alter, die sich zum Glück damit beschäftigen. Aber sonst ist das, wird häufig so gedacht, na, die haben ja ihren Mann. Aber dass sie eben auch einigermaßen gezwungen bei denen bleiben müssen, ich finde das ein Skandal. Ja, ich wollte jetzt gerne noch, genau, die Lesbenbewegung, ja, du sagtest eben, die war, hatte oft so das, die, also das Idealbild war so die St. Kastendesbe, hast du es, glaube ich, genannt, ne? Mhm. Das war ja auch so ein beliebtes Schlagwort. Darauf bin ich auch immer wieder gestoßen und ich kann es mir ein bisschen so erklären. Die Lesbenbewegung ist in einer Zeit entstanden, wo mit so einer Wucht und so viel Feindseligkeit gesagt wurde, eine echte Frau, ein echter Mensch ist eigentlich verheiratet, ja. Es gab wirklich Kongresse, die Frage diskutiert haben, ob eine unverheiratete Frau überhaupt ein Mensch ist. Man kann das kaum überbewerten. Also, der Druck zu heiraten war so massiv. So massiv. Ich habe von Frauen gehört, die in den frühen 70er Jahren nach der Frauengruppe mit, ich weiß nicht mehr, 6 oder 10 Frauen irgendwo was trinken wollten. Und sie wurden nicht bedient. Eine Frau allein wurde nicht bedient. Und zwar Frau allein hieß einfach ohne Männer. Die konnten mit 20 da aufgetaucht sein. Frau ohne Mann wurde nicht bedient. In einem anderen Lokal hat die erzählt, wurde ihr das Bier ins Gesicht geschüttet. Weil sie als Frau ohne Mann nichts in der Öffentlichkeit zu suchen hatte, ja. Also dieser Druck, der war, das sind jetzt nur 2 kurz, also der Druck, der war insgesamt so massiv. Eine Frau muss heiraten, muss Mutter werden. Und ich erkläre mir das so, dass, wie soll ich sagen, wenn eine Bewegung entsteht, ist sie, muss sie mit Wucht auch zurück. Ne, und sagt erstmal, nö, damit wollen wir gar nichts zu tun haben. So erkläre ich mir das, dass sie praktisch alles davon abgelehnt haben. Nicht nur den Zwang, sondern auch, dass es eben tatsächlich total viele waren, die geheiratet hatten und Kinder hatten. Die waren sozusagen in die Falle gegangen. Aber da wurde, wenn ich das so sagen darf, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.
Ja, das war das Interview mit Kirsten Plötz. Man könnte eigentlich ewig und 3 Tage über dieses Thema reden, finde ich zumindest.